23 Börse People. And now in season 6. Presented by 6B for 7. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 6 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by 6B47. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Gast in Season 6 ist Helmut Ettel, der heuer sein 15-jähriges Jubiläum als Vorstand der Finanzmarktaufsichtsbehörde FMA feierte. Lieber Herr Ettel, es ist mir eine Riesenfreude, Sie bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich jetzt auf ein sehr, sehr interessantes und launiges Gespräch. Es ist ein Werdegang- und Karriere-Podcast und ich bediene mich da immer bei den Einträgen meiner Gäste auf LinkedIn und da steht eine ganz, ganz spannende Position bei Ihnen, 1995 bis 2008, ÖMB, und damit möchte ich mal einsteigen, Nationalbank. Und Sie, was war damals der Case, was war der Job und wie sind Sie dort hingekommen?
Ich habe mein Volkswirtschaftsstudium an der Johannes Kepler Universität in Linz absolviert und dann habe ich wirklich, für einen Volkswirten hat es damals so einen Traumjob gegeben, das war so Ökonom in der Nationalbank zu sein. Nationalbank hat mir nicht so viel gesagt eigentlich, aber auf einmal habe ich das Angebot bekommen, hier zu starten und bin am 1. September 95 mit Herzklopfen in die Nationalbank gegangen und ich habe es seitdem aber auch nie bereut.
Da fällt man natürlich ein, Nationalbank, Schilling, als Sie gestartet sind, Euro, als Sie gegangen sind. Wie haben Sie da die Umstellung überlebt und erlebt, wollte ich eigentlich sagen.
Das war eigentlich,
überlebt haben wir es alle recht gut.
Ja. Das war eigentlich damals, 95, bereits so das große Projekt, an dem gearbeitet wurde in der Nationalbank. Und das war natürlich eine total spannende Zeit, weil ich bin sehr rasch so etwas wie zum Sherpa einer Arbeitsgruppe geworden für meine damalige Chefin, die Olga Ratzinger, die leider dann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist. Die hat hier für die Nationalbank in der Vorbereitung zur Währungsunion an den geldpolitischen Instrumentarien der EZB gearbeitet. Mhm. Und das war natürlich für einen jungen Menschen wie mich eine total spannende Sache, hier einzutauchen in die Welt, wie das wirklich funktioniert, dass operativ Geldpolitik funktioniert. Und ich muss sagen, bis heute profitiere ich von dem Wissen, das ich mir damals aufgebaut habe, dass Geldpolitik mehr ist, als dass Zinsen nach oben oder unten gesenkt werden.
Ja, und das hat eigentlich super geklappt, muss man sagen, diese Umstellung. Oder die jahrelange Vorbereitung war klar. Ich kann mich dann Aktienmarkt erinnern, als diese Umstellung kam. Ich habe mein ganzes Bauchgefühl verloren, weil ich wusste, okay, die Aktie bei 400 darf man verkaufen und dann steht es plötzlich bei 27 oder so. Ja, also ja, es war natürlich dann auch die Millennium-Geschichte, IT und alles Mögliche. Und dann ist in diese Zeit auch noch hineingefallen 9/11 2001 dann, als Sie bei der Nationalbank waren. Auch da bitte ich um Memories als Zeitzeuge.
Ich war damals schon in der Bankenaufsicht der Nationalbank tätig und in der Früh ist ein Kollege gekommen und hat gesagt, du, das musst du anschauen, da ist irgendwas in New York passiert, da brennt, da ist ein Flugzeug in einen der Twin Towers hineingeflogen. Wir haben dann sofort die Fernseher alle angeschalten und dann haben wir schon gesehen, wie das zweite Flugzeug hineinfliegt und eine Stunde später ist es zusammengestürzt. Ja. Da haben wir dann, das war irgendwie so, kann das sein? Ist das jetzt real oder ist das ein Film? Was ich wie in einem schlechten Krimi eigentlich gefühlt. Aber wir sind am gleichen Tag noch haben wir uns hingesetzt und haben sowas wie Plausibilitätsrechnungen angestellt. Was heißt das jetzt eigentlich, wenn das ganze amerikanische Finanzsystem in den nächsten Wochen nicht funktionieren wird?
Aber es ist dann letztendlich die Nullerjahre waren eine boomende Phase, die dann rausgekommen sind. Ich glaube, man hat auch international viel gelernt aus diesen fürchterlichen Anschlägen damals. Die Nullerjahre, ja, Ihre zweite Phase der Karriere bei der Nationalbank bis hin dann zum Wechsel in die FMA im Jahr 2008. Auch da noch ein paar Worte dazu, bitte.
Die Nullerjahre, das war zum einen waren so Jahre des Aufschwungs.
Ja.
Everything goes.
Ja.
Auch die österreichische Finanzwirtschaft hat gepumpt, die österreichischen Banken sind nach Osteuropa gegangen, haben gekauft auf Teufel komm raus und haben die Bilanzsummen aufgebläht. Und dann ist auf einmal Babak und Hyperalpe Adria, sage ich einmal,
ja,
passiert.
Das passiert, genau. Und wir haben dann noch IPOs gehabt von Raiffeisen Bank International, damals noch als Raiffeisen International, noch ohne RZB, das waren auch gigantische Kaliber noch auf der IPO-Seite.
Erste Bank, RBI, das waren natürlich die großen Titel an der Wiener Börse. Und das hat natürlich die Wiener Börse und zeichnet natürlich bis heute ein bisschen aus, dass die Finanztiteln so etwas sind. Das ist einmal die Wiener Börse natürlich stark von den Finanztiteln dominiert
wird. Und es hat noch ein bisschen Zinsen gegeben am Sekundärmarkt und solche Rückkaufprogramme von der EZB gab es damals auch noch nicht in den Nullerjahren, glaube ich, oder? Das ist erst dann in den Zehnerjahren gekommen.
Ja, damals war die Zinslandschaft noch relativ normal. Man hat also hier auch man war Zinsen gewöhnt von 3%. Das waren jetzt keine hohen Zinsen, wenn man es jetzt vergleicht mit der Stimmung von heute. Ja.
Genau, ich durfte es jetzt anmoderieren. Sie haben den 15er gefeiert schon. Das heißt, Sie sind in den ersten Monaten, vielleicht gleich zu Jahresbeginn, so genau habe ich nicht nachgefragt, 2008 dann zur Finanzmarktaufsicht gegangen und sind dort Vorstand. Vielleicht da auch zum Wechsel ein paar Worte von der ÖMB in die FMA.
Das war natürlich eine Riesenherausforderung. Kurz vorher war eine große Diskussion über das, haben wir in Österreich die richtige Aufsicht. Es hat einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegeben zu Babak und Hyperalpe Adria. Das Verhältnis zwischen Notenbank und FMA war damals nicht das Beste. Und auf einmal sollte ich FMA-Vorstand werden. Emotional war das eigentlich eine schwierige Sache.
Ja.
Ich war mit vollem Herzen ein Notenbanker und habe da auf einmal einen neuen Hut aufsetzen müssen. Ja. Wobei sozusagen herausgestellt, ich habe nicht viel Zeit zum Nachdenken gehabt, weil ich bin im Februar 2008 zum Vorstand bestellt worden und einige Monate später
kommt Lehman und Co.
war also die schwerste Krise der Nachkriegszeit.
Wie geht's der FMA heute mit der Notenbank?
Also hervorragend.
Ja, als Brückenbauer unterwegs gewesen. Ne?
Ja, also seit damals hat sich das Verhältnis, glaube ich, zu einem sehr professionellen und auch durchaus kollegialen Verhältnis entwickelt. Wichtig war, dass einfach auch gesetzlich klargestellt wurde, wer für was zuständig ist. Und das war so die Erkenntnis aus den vorhergehenden Jahren. Es ist ganz gefährlich, wenn es positive oder negative Kompetenzkonflikte gibt, die gesetzlich nicht genau geregelt sind.
Ich möchte jetzt eine kurze Zeitreise der 15 Jahre Aufsichtsthemen durchgehen und dann länger bei der aktuellen Bilanz, bei ein paar Zahlen hängen bleiben. War Lehman das die größte Herausforderung gleich zu Beginn in Ihren 15 Jahren oder gab es da auch noch andere Dinge?
Lehman selber war nicht die größte Herausforderung. Ja. Also die erste große Herausforderung war eine kleine Bank in Österreich nach Lehman. Das war die Constanze Privatbank.
Ja, da hat er ordentlich, da hat er auch sehr stark eingestrahlt auf den Kapitalmarkt mit Immobiliengesellschaften und so weiter.
Aber es war so richtig typisch, jene Banken, die grenzgängerisch geführt wurden und da schon Geschäfte gemacht haben und dann auch noch so ein bisschen einen kriminellen Hintergrund gehabt haben, die sind als erstes aufgeflogen. Und Dann war die Überraschung, dass wir die Constanze Privatbank nicht in den Konkurs gehen haben lassen, sondern dass sie durch ein Bankenkonsortium gerettet wurde. Das war irgendwie eine Überraschung, glaube ich, auch für die gesamte Öffentlichkeit. Und da hat sich aber dann gezeigt, schon damals, man muss immer aufpassen, welche Funktionen bei einem Knotenpunkt am Finanzmarkt zusammenlaufen. Und da hat sich einfach bei der Constanze herausgestellt, die waren Custodianbank für ein Fondsvolumen von, glaube ich, 10 oder 15 Milliarden Euro. Wir haben ein Fondsvolumen von 100 Milliarden damals
gehabt. Ja, das war schon ein Klumpen. Ne?
Und, und wir haben gewusst, wir brauchen Monate, um diese Fonds aus der Constantia herauszulösen und woanders hinzugeben. Und das hätte damals im Oktober 2008 geheißen, dass auf einmal Fonds in dem Volumen von 10 Milliarden gesperrt werden und das würde, hätte aufgeblinkt, rot.
Ja, ja. Kann ich mir vorstellen.
Österreich wäre wirklich, und das war der Grund, warum wir damals gesagt haben, das sollte man jetzt eigentlich nicht machen. Und dann haben wir ein Bankenkonsortium der Großbanken gefunden, die das aufgefangen haben. Und man muss aber eines auch dazu sagen, es hat erstens dem Steuerzahler nichts gekostet und es war die erste erfolgreiche Bankenrettung in der Finanzkrise, weil, wie gesagt, Steuerzahler wurden nicht betroffen. Es ist kein wirklicher Schaden entstanden. Es haben die Eigentümer wurden zur Kasse gebeten, sonst niemand.
Sage ich als Wegbegleiter des österreichischen Kapitalmarkts und Steuerzahler rückwirkend doppelt Danke dafür. Das, glaube ich, war gar nicht so bekannt, dass das so ein Riesenthema war bei unserem Kapitalmarkt. Natürlich, weil man jahrelang das als Hauptmotiv fürs Bashing des Kapitalmarkts auch eingesetzt hat. Ich werde jetzt ein bisschen international und begleitend mit dem Vorstand einer nationalen Aufsicht. Gibt es natürlich auch internationale Funktionen, die da losgehen. Bei der EZB zum Beispiel oder bei der EBA, bei der European Banking Authority, bitte auch da ein paar Worte dazu, was da Ihre Funktionen sind und wie oft man sich da trifft oder wie das ausschaut.
Das war natürlich nach 2008 eines der großen Fortschritte, dass die europäische Aufsichtsstruktur vereinheitlicht wurde und europäische Institutionen geschaffen wurden. Was allerdings heißt, dass es durchaus die Anforderungen an einen Vorstand der FMA um einiges gestiegen sind, weil man sitzt als Vorstand natürlich als Vertreter Österreichs in all diesen Entscheidungsgremien.
Ja.
Und das heißt, im SSM, bei der EZB, der Bankenaufsicht in der Eurozone, das heißt, mindestens einmal im Monat nach Frankfurt fliegen, einmal für 2 bis 3 Tage und daneben hat man dann noch Telekonferenzen. EBA, genau das Gleiche, einmal im Monat nach Paris fliegen. Ja? Und da gibt es noch ein paar andere so Gremien. Also man ist natürlich ganz stark unterwegs. Und die Themenvielfalt, die dort diskutiert wird, ist enorm.
Ja.
Also man muss also sehr rasch zu jedem Thema dann auch was gescheit sagen können.
Nicht nur das, glaube ich, und es ist ja auch die Tragweite der Dinge, so whatever it takes und so, das sind schon so Sachen, die Märkte auch nachhaltig beeinflussen und auch politisch eine Richtung vorgeben, aus der man nicht mehr so leicht rauskommt. Sind Sie zufrieden letztendlich aus europäischer Sicht, jetzt nicht auf die nationale FMA, mit der Politik der Notenbanken der letzten 10, 15 Jahre?
Die Notenbanken haben sicherlich, kann man sagen, Europa gerettet.
Ja.
Also ohne massiven Intervention der EZB wäre 2008 und dann später aber auch die Eurokrise nicht zu meistern gewesen und auch die Stabilität des Finanzmarktes wäre auf jeden Fall nicht mehr gegeben gewesen. Dass das natürlich jetzt in der Dialektik zu anderen Wirkungen führt und auch negative Auswirkungen hat, ja, dass hier verschiedene, durch die Niedrigzinsphase, verschiedene Märkte völlig aus außer Rand und Band gekommen sind, ja, weil man mit billigem Geld das sich einkaufen hat können. Das ist eine andere Sache. Aber die EZB hat hier wirklich, glaube ich, und die Notenbanken haben hier wirklich koordiniert eingegriffen und das gemacht, was notwendig war. Und das macht natürlich den Unterschied aus zwischen der Krise 2008 und Folgejahre und den 30er Jahren, wo die von Notenbanken genau das Falsche gemacht haben, ja, und de facto Europa in eine riesige Wirtschaftskrise oder in eine Weltwirtschaftskrise gestürzt haben und am Ende des Tages in einen Krieg.
Na, danke für diese Worte dazu. Ich sehe das genauso wie Sie in diesem Punkt hier. Es ist dann noch was gewesen, natürlich eine Pandemie, mit der wir so nicht gerechnet haben. Die hat natürlich unser aller Leben verändert und auch die Investorenlandschaft, weil es ja doch einiges passiert. Wenn es keine Partys mehr gibt, kein Live-Sport mehr gibt, sind neue Leute in den Kapitalmarkt eingestiegen mit neuen Produkten, was sicherlich auch eine neue Herausforderung für eine nationale Aufsicht war.
Die Pandemie, also bei der Pandemie haben wir eigentlich am Anfang gemeint, jetzt bricht die Welt zusammen. Und es ist einmal ganz kurzfristig, es ist auch kurzfristig zusammengebrochen. Wenn man sich jetzt den März, glaube ich, von 2020 anschaut, dann haben wir den größten Einbruch seit Lehman erlebt.
Stimmt,
auf den Märkten.
Ja, der ATX hat ultraschnell halbiert.
Was dann aber passiert ist, ist, dass politisch aber wiederum in Europa, aber auch in Österreich, einfach auch sowas wie whatever it takes Momente eingetreten sind und das sich total stabilisiert hat. Und das Zweite ist, dass der Finanzmarkt einfach gut aufgestellt in diese Herausforderungen hineingegangen ist und dann, dass man wirklich mit gutem Recht sagen haben können, dieses Mal ist der Finanzmarkt nicht Teil des Problems, sondern Teil der Lösung.
Ja, auch das ist ein wertvoller Satz, für den ich mich nur bedanken darf. Ich komme jetzt ins Jahr 2022, 2023. Wir haben sehr, sehr viele aktuelle Zahlen von euch bekommen jetzt. Es gibt spannende Geschichten. Da bitte ich Sie mal, die FMA jetzt in ihrer Size, in ihrer Dimension, Mitarbeiter, beaufsichtigte Unternehmen mit ein bisschen Zahlenmaterial vorzustellen.
Ja, die FMA beaufsichtigt fast den gesamten Finanzmarkt und zwar alle Unternehmen.
Ja.
Aber auch über alle inhaltlichen Themen hinweg. Unternehmen heißt Banken.
Ja.
Wir haben im Moment 473 Banken in Österreich.
Darf ich da kurz, war über 500 ein Jahr vorher, glaube ich, oder?
Es gibt einen seit Jahren einen Konzentrationsprozess auch im österreichischen Bankenmarkt. 2008 haben wir noch über 800 Banken in Österreich gehabt. Das heißt, die Anzahl der Banken in der Abwehr sind allerdings immer noch jenes Land in Bezug auf die Größe des Landes mit der höchsten Anzahl von Banken in ganz Europa.
Und die Filialdichte ist noch ein anderes Thema, ne? Aber,
aber wie gesagt, es geht zurück und das ist einfach ein Modernisierungsprozess, dass man schon ein bisschen größere Einheiten auch braucht. Mhm. Wir glauben als FMA aber, dass für die Wirtschaftsstruktur Österreichs diese Vielzahl an auch lokal tätigen, dezentralen Banken mit dezentralen Entscheidungsstrukturen eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Wir haben nicht die zwei, drei großen Industriefirmen, die Österreich dominieren. Wir haben sehr viel mittlere Firmen, KMUs, viele Firmen, die auch nicht public sind, sondern die private laufen, die nicht am Kapitalmarkt sind. Und für diese Firmen ist diese Struktur der Banken durchaus sowas, die Komplementärstruktur, die notwendig ist, dass die Banken mit Finanzdienstleistungen versorgt werden.
Mhm. 473 Banken, 78 Versicherungen. Das ist der nächste Punkt. Ja. Dann haben Sie genannt 8 Pensionskassen und 8 betriebliche Vorsorgekassen in Ihrer Zusammenfassung. Und da bitte ich für meine Hörerinnen und Hörer kurz um die Definition Unterschied zwischen Pensionskasse und betriebliche Vorsorgekasse.
Ja, die Pensionskassen, das sind auf betrieblicher Ebene organisierte oder überbetrieblich organisierte betriebliche Zusatzzahlungen in der zweiten Säule des Pensionssystems. Mhm. Wenn man in Pension geht, dann kriegt man praktisch seine ASVG-Pension und aus der Pensionskasse, die am Kapitalmarkt veranlagt, kriegt man eine Zusatzzahlung. Je nachdem, wie viel das man der Betrieb eingezahlt hat und man selber zugezahlt hat und wie die Performance gelaufen ist. Die betriebliche Vorsorgekasse kommt aus einer anderen Tradition. Das ist im Wesentlichen die Abfertigung neu. Bis 2003 hat es einfach die Abfertigungssysteme gegeben, wann ein Arbeitnehmer 10 Jahre, 20 Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat, dann hat er einige Monatsgehälter beim Ausscheiden erhalten. Das wurde ersetzt durch die monatliche Einzahlung in eine betriebliche Vorsorgekasse. Wenn der Arbeitnehmer die Firma verlässt, dann kann er den Betrag in der betrieblichen Vorsorgekasse lassen und das wird dann weiter veranlagt oder kann sich es auch herausnehmen. Mhm. Das sollte auch die Mobilität am Arbeitsmarkt erhöhen.
Da hat es jetzt draußen gewitscht auf der Straße, dann bitte ich das kurz zu entschuldigen, liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir sind da halt auf einer Straße. 61 Asset Manager und glaube ich 125 circa Wertpapierdienstleistungsunternehmen, auch da noch ein paar Worte dazu.
Die Asset Manager, das sind jene, die in Österreich die Fondsindustrie betreiben. Und die Fondsindustrie, die hat durchaus, kann sich sehen lassen, da haben wir 200 Milliarden Euro ungefähr in der Fondsindustrie veranlagt. Mhm. Und die Wertpapierdienstleister, das sind jene, die beratend vor allem auch tätig sind in Österreich, die beraten, welche Wertpapiere hier am Markt man kaufen soll oder nicht kaufen soll und das steht sicherlich einen wichtigen Beitrag zu diesem Thema leisten.
Mhm. Ganz spannend finde ich auch noch zwei weitere Zahlen, die da veröffentlicht sind. 1202 Directors Dealings ist gegenüber 900 circa im Vorjahr und 360 Ad-Hoc-Meldungen gegenüber 401 im Vorjahr. Also das eine nach oben, das andere hängt sicherlich auch mit den Marktsituationen zusammen. Das ist, glaube ich, schwer zu kommentieren, aber wenn die Kurse günstig sind, dann kauft ein Vorstand schon mal oder ein Aufsichtsrat.
Wichtig ist, dass man es weiß. Ja,
genau.
Ja, ja. Was der Vorstand hier mit den eigenen Titeln macht.
Hm? Ja, ich finde das super. Auch. Also da möchte ich auch Danke sagen für die Veröffentlichungen auf der Homepage, weil das ist schon eine wichtige Guidance für den Markt, so wie Sie es auch gesagt haben, ist für jeden Investor natürlich spannend. Wer da zulangt, weil das schon ein sehr positives Signal darstellt. Gut, aktuell haben wir einen Trend, also ich fasse noch zusammen, was Sie selber gesagt haben. Und zwar steht die Finanzwirtschaft vor großen Herausforderungen, aber Sie sehen die Finanzwirtschaft in Österreich als stabil und krisenfest. Ich bitte Sie da noch um zwei, drei weitere Sätze zu dieser Kernaussage aus eurer Jahreszusammenfassung 22.
Stabil und krisenfest möchte ich betonen, dass wir im System noch nie so viel wirkliches Eigenkapital als Krisenpuffer gehabt haben und haben wie jetzt. Mhm. Ja, das hat sich seit 2008 bei den Banken hat sich diese Zahl verdreifacht so ungefähr. Auch bei den Versicherungen sind sehr, sehr gut kapitalisiert. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, wir haben wirkliche Unsicherheiten im wirtschaftlichen Umfeld, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Das eine ist Inflation mit der Zinswende, die diese Inflation ausgelöst hat. Zinswende ist an und für sich jetzt einmal nichts Dramatisches normalerweise. Nur wenn sie so geschwind läuft, dass man innerhalb von wenigen Monaten von Nullzinsen auf 3,75 geht, dann ist das ein Schockerlebnis natürlich für den Markt und für jene, die sagen wir, kurzfristig finanziert sind und die Finanzierung deshalb getätigt haben, weil sie gemeint haben, dass auch in Zukunft man de facto fast keine Zinsen zahlen muss, die werden natürlich jetzt herausgefordert. Ja, und das auf verschiedenen Märkten findet das gerade statt, zum Beispiel auf den Immobilienmärkten. Ja. Und das Zweite ist auch natürlich die geopolitischen Themen. Ja. Wir haben wenige 100 Kilometer von uns einen Krieg laufen. Und das ist natürlich eine Sache, die wir ohne dies täglich erleben. Wenn wir im Fernsehen einschalten, geht es um den Angriffskrieg in der Ukraine und wo wir aber auch nicht wissen, wie es da weitergeht.
Ja. Aber auf jeden Fall wird der Markt es gern hören, wenn die FMA sagt, stabil und krisenfest und dass die Entwicklung da in die richtige Richtung geht. Die Dinge, die da extern auf uns einhageln, sind natürlich nicht ohne, die in den letzten Jahren gekommen sind. Ein aktuelles Thema, wovor Sie als FMA warnen, ist Authority Scam. Leute geben sich als FMA aus. Das kennt man zum Teil, dass so stark Behörden jetzt da quasi auch ein bisschen in diese Geiselhaft genommen werden, ist neu. Haben Sie da vielleicht ein paar Werte, Zahlen dazu, wie stark das zugenommen hat oder warum Sie da jetzt an die Öffentlichkeit gehen? Gibt es gerade eine Welle?
Wir haben im Moment wirklich eine Welle laufen. Wir haben hunderte Anfragen dazu.
Das ist das Einzige, was ich noch nicht gekriegt habe, glaube ich.
Dass hier Menschen mit wirklich täuschend ähnlichen Schreiben von der FMA unter Anführungszeichen aufgefordert werden, irgendwas zu tun, was also ihr Vermögen am Ende des Tages verschlechtert. Ja.
Okay, also da richtet man sich auch an Privatpersonen oder an Corporates?
Da geht es vor allem auch um Privatpersonen, aber auch an Corporates, an alle. Und das ist zum Teil wirklich täuschend ähnlich. Und es werden auch Personen, die wirklich existieren, hier eingebaut und als Unterzeichner ausgewiesen. Und da kann man nur sagen, wir versuchen einfach aufmerksam zu machen, wer so etwas bekommt, bitte sehr vorsichtig mit dem umzugehen. Mhm. Wir machen normalerweise nicht an die Bevölkerung große Aussendungen. Das ist, und daher bitte im Zweifel sofort an uns wenden und fragen, ob das in Ordnung sein kann. Und dann, wir haben natürlich auch verschiedene Sicherheitsvorkehrungen in unseren eigenen elektronischen Mitteilungen. Zum Beispiel haben wir eine Amtssignatur, die man auch abfragen kann, elektronisch sofort, wenn man drauf drückt. Und dann weiß man, das ist richtig oder das ist eine Fälschung.
Also neben Authority Scam, steigenden variablen Verzinsungen bei Wohnkrediten zum Beispiel, das ist mir medial stark aufgefallen, ist mir in meiner Bubble subjektiv noch aufgefallen, dass Strafen ausgesprochen werden gegen börsennotierte Unternehmen. Ich nenne jetzt keine Namen, ich glaube, das sollte man auch nicht tun. Die kommen mir persönlich als Marktbeobachter zum Teil ziemlich hoch vor. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen im Rahmen dieses Podcasts, wie sich die Höhe dieser Strafen für diverse Vergehen, die durchaus Vergehen sind, darum geht es nicht, sondern mir geht es nur um die Höhe, wie sich die so circa festlegen.
Man muss einmal wissen, das ganze Strafregime am Kapitalmarkt ist heute europäisch vereinheitlicht.
Okay.
Das heißt, da gibt es europäische Regulierungen, wo meistens drinnen steht, so und so viel des Umsatzes ist die maximale Strafhöhe oder bei individuellen Personen, bei natürlichen Personen ist die maximale Strafhöhe bei 6-7 Millionen Euro. Das sind ungefähr die Dimensionen, in denen wir sprechen und das wird dann von uns als Behörde herangezogen, um im Einzelfall zu bewerten, wie schwer war das Vergehen und so weiter. Und so kommen die Strafhöhen zusammen. Mhm. Es sollte keinen großen Unterschied machen, ob man heute in Österreich, in Deutschland oder in Frankreich die logisch, Strafe ja. bekommt. Im Gegensatz zu früher, da ist das völlig auseinandergegangen. Ne?
Und was passiert mit dem Geld, wenn ein Unternehmen eine sechsstellige Strafe zahlt, zum Beispiel, weil man zu spät eine Bilanz gelegt hat oder Geldwäsche oder was auch immer?
Also ich kann jeden beruhigen, es gibt keine Erfolgsbeteiligung der FMA-Mitarbeiter, es gibt keine Bonifikationen dazu, sondern jenes Geld wird an den Finanzminister abgeliefert.
Okay. Reden wir über Geld. Das tun wir eh die ganze Zeit irgendwie, aber das ist auch ein Schlagwort von euch, von der FMA. Bitte auch da ein paar Worte dazu. Das ist eine ganz tolle Sache. Und ja, was ist die Idee dahinter und wie kam es zu, reden wir über Geld und was erwartet mich da?
Reden wir über Geld ist entstanden aus der tagtäglichen Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern, wo wir gesehen haben, wir tun uns verdammt schwer, alle diese Sachen, die wir da so machen, zu erklären. Ja? Ja. Und daher haben wir dann gesagt, versuchen wir das zu portionieren in kleine Häppchen und diese kleinen Häppchen, Themen, Finanzmarktthemen, müssen immer auf zwei Seiten dargestellt sein. Ganz einfach, auf zwei Seiten.
Das ist schwer, oder?
Das ist eine Riesenherausforderung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das machen müssen. Und es muss in einfachen Sprache verfasst werden. Und wir sehen, dass das total gut angenommen wird. Also weil da schon es, glaube ich, gelungen ist, wir haben jetzt 26 Ausgaben oder so. Wir kommen monatlich mit einem dieser zwei Seiten heraus. Man kann sich das im Internet anschauen, man kann sich das zuschicken lassen. Es gibt verschiedenste Wege, wie man das konsumieren kann. Ich glaube, das kann man dann in der Oberstufe bis zur Pension, sollte man das konsumieren können und lesen können und verstehen können, ohne dass man irgendwelche Vorkenntnisse hat.
Und ich möchte mich auch bei der FMA bedanken. Ich habe im Vorfeld von diesem Gespräch auch mit eurer Presseabteilung gesprochen, ob ich das für meinen geplanten Börsewissens-Podcast aus 30 Folgen mit sehr, sehr viel Call to Action einbauen darf. Und die Antwort war spontan und hieß, ja, dazu ist es da. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Dann diesen Bereich reden wir über Geld von der Homepage. Jetzt finally noch ein bisschen ein Fazit. Wie sind Sie mit dem österreichischen Markt zufrieden, dieses stabil und krisenfest? Bezieht sich das auf die Banken oder auch auf die börsennotierten Unternehmen, die jetzt aus dem Non-Banking-Bereich kommen?
Ja, bei den Unternehmen müssen wir natürlich sehen, dass der Kapitalmarkt in Österreich ein sehr kleiner ist.
Ja.
Und die Anzahl der gelisteten Unternehmen einmal immer noch sehr gering ist und auch jene Unternehmen, die sich Geld über die Börse holen, nicht so groß ist. Warum ist es natürlich auch so? Wir haben das auf der anderen Seite, haben wir keine großen Pensionsfonds in Österreich. Ja. Wir haben die Pensionskassen. Ja. Da sind also im Moment bei den Pensionskassen sind 24 Milliarden veranlagt. Das ist ein kleiner Tropfen im Vergleich zu Pensionsfonds von Ländern, wo das Pensionssystem auf Kapitalmarkt beruht.
Genau, wir Europäer blicken immer nach Norwegen zum Beispiel, auch der berühmte Staatsfonds. Ne? Ja.
Oder ein Staatsfonds, der gespeist wird mit Öleinnahmen und Gaseinnahmen. Das haben wir alles nicht. Ja. Von daher glaube ich, wir brauchen diese Kombination Kapitalmarkt und auch Bankensystem. Ja. Das werden wir auf absehbare Zeit so haben und brauchen. Was wir schon sehen, ist, dass die Unternehmen durchaus sehr gut performen im Moment. Wir sehen ja kaum Ausfälle immer noch. Das ist, obwohl wir doch einige turbulente Zeiten hinter uns haben. Das ist natürlich nicht auszuschließen, dass die Insolvenzraten in der nächsten Zeit schon nach oben gehen, aber die Marktwirtschaft in Österreich hat sich als durchaus sehr anpassungsfähig bis jetzt erwiesen, trotz aller Turbulenzen und Österreich ist ein gutes Land.
Karriere, Werdegang, Podcast und jetzt wirklich finally. Wir haben jetzt über Sie gesprochen. Die FMA hat 408 Mitarbeiter, etwas mehr als 400 Mitarbeiter hier ausgewiesen. Ein bisschen Call to Action. Ist We Are Hiring bei euch ein Thema? Seid ihr auf der Suche?
Wir sind permanent auf der Suche. Ja. Erstens, weil uns immer wieder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Richtung Markt verlassen. Wir suchen natürlich für verschiedene Qualifikationen intensivst. Ja. Unsere Themen sind natürlich Aufsicht im Bereich der digitalen Welt. Ja. Ja. Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Thema. Und da suchen wir auch die qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und machen denen ein gutes Angebot. Wir suchen für Green Finance und für die Aufsicht in diesem Bereich die guten Leute vom Markt, aber auch von den Universitäten. Also das machen wir. Und wir bauen auch einige neue Teams in diesem Bereich auf und insgesamt haben wir im Moment ungefähr über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ein super Team, völlig interdisziplinär aufgestellt. Ich kann jeden einladen, hier mal hineinzuschnuppern, auch für eine Zeit. Wenn man noch auf der Uni ist, haben wir Praktika anzubieten, ja, wo man mitarbeiten kann für temporäre Zeit in verschiedenen Projekten. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen und ich glaube, die bei uns waren, haben auch die FMA immer in guter Erinnerung. Die Leute, die uns verlassen, verlassen uns, weil sie noch was Besseres bekommen, ja, aber nicht im Mundfrieden. Die Stimmung bei uns ist toll und wir arbeiten an den Zukunftsthemen.
Und das ist ein schönes Schlusswort. Wenn ich überziehe um mehrere Minuten, dann heißt es immer, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe in einem Gespräch. Das war so ein Gespräch, wir könnten nur Stunden weiterreden. Green Finance habe ich fast ausgelassen. Ja, an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, für mich war es eine Highlight-Folge. Ich bin sicher, dass für euch auch einiges dabei war. Tschüss einmal von meiner Seite.
Und tschüss von meiner Seite.
Wunderbar, Dankeschön. Voice like me, warm, da da da.